Ist hier an der Stelle nochmal eben kurz erwähnen, bevor der Storch loslegt, dass wir auch gleich hinterher noch Lobpreis haben, wird auch noch jemand auch noch für euch beten. Das macht heute Abend die Anke. Nicht jeder weiß, wer die Anke Sugorski ist. Auch überlegt, ob ich die auf die Bühne hole und wie so ein Boxer ansage. So, Anke Sugorski, aber mache ich nicht.
Einfach Wolfgang fragen.
Genau, da könnt ihr mich fragen, dann zeige ich euch die Anke. Oder die hat auch ein Schild um. Da steht nicht Anke drauf, Sugorski, sondern da steht Beta drauf. Dann können die auch hinterher noch für euch beten lassen. Und jetzt legt der Storch los.
Amen. Ja, guten Abend. Ich habe auch was über Gebet mitgebracht, nämlich eine Predigt. Ach, über eine Bibelstelle, Leute, die kennt ihr alle. Wer die nicht kennt, der hat sie noch nie gelesen. Aber nicht alle wissen, wo sie steht. Nein, Lukas 18. Ist eine Bibelstelle, also die ist wirklich super bekannt, ne? Und da schäme ich mich schon fast drüber zu predigen. Ich habe auch schon mal drüber gepredigt, also 100 Mal oder so. Aber es ist echt so eine Stelle, die ist so wichtig über Gebet, dass man die hin und wieder mal nochmal neu predigen sollte. Und ich hoffe mal, dass ihr nicht zu sehr mit der Stelle bekannt seid, irgendwie, dass ihr jetzt sofort denkt, ja, weiß ich alles, kenne ich schon irgendwie und euch dann gar nicht mehr drauf einlasst. Weil das nämlich oft so ein Fehler ist, den man macht, wenn es um biblische Geschichten geht und gerade so um die Predigten Jesu. Da hat man irgendwie, nachdem man ein paar Jahre Christ war, irgendwie 10 Jahre oder sowas und irgendwie in der Gemeinde war, mit Sicherheit schon mal alle von gehört. Und es ist so leicht, irgendwie sich zu denken, ich weiß das alles, ich kenne das alles. Und dann kommt man nicht mehr irgendwie so in die Tiefe dessen hinein, was das eigentlich bedeutet, irgendwie was Jesus da redet. Und deswegen tun wir eigentlich gut daran, uns immer wieder neu auf diese Stories einzulassen, immer wieder neu bereit zu sein, wie das der Heilige Geist uns da reinführen kann und uns Sachen da drin zeigen kann, die uns vielleicht sogar völlig neu sind. Und ich merke das natürlich bei mir selber auch mit, dass das manchmal nicht einfach ist, irgendwie wieder so eine Geschichte neu zu entdecken, die man schon 20 Mal gelesen hat oder so, über die man schon ein paar Mal gepredigt hat. Und trotzdem merke ich, dass der Geist Gottes mich eigentlich immer wieder, wie gerade auch an diese Basisthemen wie Gebet und sowas mit zurückführt und dass es immer wieder die gleichen Stellen sind, über die Gott mit mir redet. Und auf einmal irgendwie wird das für mich wieder völlig neu und frisch und ich finde es wieder total geil, irgendwie, dass Jesus über sowas geredet hat, dass das in der Bibel drinsteht. Und ich glaube einfach, wie das so unsere Einstellung, die wir manchmal irgendwie diesen bekannten Geschichten gegenüber haben, dass sie verhindert, irgendwie, dass wir geistlich wachsen, weil wir nicht mehr irgendwie richtig in die Tiefe gehen können, weil wir einfach meinen, dass wir schon verstanden haben. Und deswegen bitte ich euch einfach mal, lasst das hinter euch, öffnet mal eure Herzen für den Heiligen Geist, ladet ihn doch mal eben ein, irgendwie, dass er zu euch redet, dass es jetzt nicht nur Storchs Worte sind, sondern dass auch irgendwie der Geist Gottes irgendwie noch zu euch redet. Ja, Jesus, bitte ich, dass du genau das machst. Ich lese mal vor hier aus dem Mühlheimer NT, weil meine normale Bibel leider nicht in meine rote Tasche gepasst hat. Es sind noch ein paar andere Sachen drin. Butterbrote. Für die lange Fahrt. Er sagte ihnen aber, wir haben echt einen Clown gefrühstückt heute, ne? Also, hat komisch geschmeckt. Aber, ich meine, das Gute ist ja so, dass das normale Remscheider Publikum ist ja in Humordingen relativ unanspruchsvoll. So dass ihr selbst über sowas immer noch lacht. Mann, da geht sogar das Licht aus, so voll Lachen hier. Er sagte ihnen aber noch ein Gleichnis, das ihnen zeigen sollte, wie nötig es sei, im anhaltenden Gebet zu verharren und nicht lässig zu werden. Heute würde man sagen, nicht zu chillen. Er sagte ihnen, in einer Stadt lebte ein Richter, der sich weder vor Gott fürchtete, noch vor irgendeinem Menschen scheute. Nun befand sich auch eine Witwe in jener Stadt. Sie kam zu ihm mit der Bitte, verhilf mir zu meinem Recht gegen meinen Bedränger. Er wollte lange nicht darauf eingehen. Endlich dachte er, obgleich ich mich vor Gott nicht fürchte und mich auch sonst um keinen Menschen kümmere, so macht mir doch diese Witwe fort und fort Mühe. Darum will ich ihr Recht verschaffen, damit sie mich nicht durch ihr ewiges Kommen aufreibt. Andere Bibelübersetzungen sagen, damit sie mir nicht irgendwann ins Gesicht springt. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte nun Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht verschaffen, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Sollte er etwa damit zögern? Ich sage euch, er wird ihnen in kurzer Zeit zu ihrem Recht verhelfen. Doch was meint ihr? Wird des Menschen Sohn bei seinem Kommen auch solchen Glauben auf der Erde finden? Ach, das ist ja so eine Situation, die Jesus voll aus dem Alltag greift. Und jeder, der mal bei Behörden war und da was brauchte, der weiß ungefähr, in welcher Situation sich diese Witwe da befunden hat. Nur, dass die Witwe wahrscheinlich noch, also die war noch wesentlich schlimmer dran. Ne? Also ich glaube, deutsche Behörden sind ein Klacks irgendwie gegenüber dem, was man da zu Jesu Zeiten erleben konnte, mit so einem ungerechten Richter. So ein Richter war auch nicht einfach so ein Jurist, wie man sich das heute vielleicht vorstellen könnte, sondern das war irgendwie so der Stadtdespot. Der war irgendwie der Chef und wenn du irgendetwas wolltest in der Stadt, dann musstest du dich an diesen Richter wenden. Es war nicht möglich, an dem vorbeizukommen. Und Witwen waren damals irgendwo die unterprivilegiertesten Leute, die es gab. Ich sollte echt nur noch Wörter mit zwei Silben verwenden. Aber unterprivilegiert hat ja leider mehr. Auf jeden Fall. Also jedenfalls so Witwen waren halt Leute, die waren sehr unterprivilegiert damals. Die hatten keine Möglichkeit, sich selber zu ihrem Recht zu verhelfen. Deswegen ist das Neue Testament voll irgendwie mit Anweisungen, dass man mit Witwen gut umgehen soll, irgendwie, dass man ihnen helfen soll, wo das irgendwie geht. Und diese Witwe hatte irgendeinen Stress, keine Ahnung, was sie hatte. Es gab irgendein ein Problem in ihrem Leben. Sie wusste sich nicht selber zu helfen, hatte keine Möglichkeit, da rauszukommen. Und dachte sich jetzt, ich mache das einzig Richtige. Ich gehe zum Chef, ich gehe zum Richter und sag dem, schaff mir Recht. Und die Sache kommt, wie sie kommen muss. Die Witwe kommt dahin, klopft, geht durchs Vorzimmer, wird vorgelassen, bringt dem Richter ihren Fall und der sagt, nö. Witwe geht wieder nach Hause, ist aber angestachelt und sagt irgendwie, ich will mein Recht haben, ich kann ohne das nicht leben, geht am nächsten Tag wieder irgendwie zum Richter, klopft an die Tür, geht durchs Vorzimmer, kommt zum Richter und sagt, ey, schaff mir Recht. Und der Richter sagt, nö. Und die Witwe geht wieder und es kommt nächsten Tag noch energischer. Die ganze Sache wiederholt sich irgendwie ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate. Immer wieder kommt die Witwe zu dem Richter und wird immer energischer und pocht irgendwie auf ihre Sache, will ihr Recht haben, lässt sich nicht abspeisen, lässt sich nicht abwimmeln, sondern kommt und kommt und kommt und fragt immer wieder und wird immer wieder bei dem Richter vorstellig und will das haben, was sie braucht. Dann stelle ich mir das so vor, dass irgendwann eines Nachts passiert das, der Richter schreckt aus dem Schlaf auf, schweißgebadet und hatte einen Traum. Die Sache ungefähr so wie, habt ihr Bang Boom Bang gesehen? Wo der Cake nachts aufwacht irgendwie unter diesen Traum hatte, wie Kalle Gabrowski irgendwie als Zombie irgendwie in seinem Zimmer steht, irgendwie mit zwei Pistolen und ihn bedroht. Ungefähr irgendwie genau die gleiche Szene. Irgendwie er sieht diese Witwe vor sich, aber jetzt ist es nicht mehr so die arme alte Frau, der man über die Straße helfen muss, sondern jetzt ist es irgendwie die Zombie-Witwe und schlägt mit dem Baseballschläger die Tür ein, irgendwie stellt sich irgendwie auf seine Brust und reißt die Kettensäge an und sagt, verhilf mir zu meinem Recht. Der Richter, entsprechend schweißgebadet, ängstlich, kann nicht mehr richtig einschlafen, träumt die ganze Nacht von der Witwe. Das Erste, was er am nächsten Morgen macht, ist, sagt seinem Bürogehilfen, wenn diese Witwe nochmal kommt, lass die auf keinen Fall rein. Wir gib ihr einfach Recht, aber sorg dafür, dass sie mit ihrer Kettensäge draußen bleibt. Ich habe echt Angst vor der. Mach einfach irgendwie, dass sie ihr Recht kriegt. Und die Sache hat ein Happy End. Die Witwe kann wieder nach Hause gehen. Sie bekommt ihr Recht und ist endlich durchgedrungen an das Herz dieses hartherzigen Richters. Und was mich echt schockiert, also wirklich schockiert irgendwie da dran, ist irgendwie, dass dann Millionen von Christen sagen, jawohl, genau so ist Gott. Genau so ist unser Gott. Wir müssen nur beharrlich sein. Wir müssen einfach irgendwie kämpfen um das irgendwie, was wir brauchen. Dann wird Gott irgendwann einlenken und wird nachts schweißgebadet aufwachen und wird sagen, ja, das Gebetsanliegen, das muss ich echt dringend erhören, bevor die mir noch irgendwie richtig aufs Dach steigen. Und dann sind Leute irgendwie, die sind schon seit Jahren Christ irgendwie, ne? Die sind wiedergeboren, die kommen in den Himmel, die sind geisterfüllt, beten sogar in Sprachen, irgendwie sollten eigentlich irgendwie Gott ein bisschen besser kennen als das. Aber trotzdem merkst du das so, wenn sie sich miteinander unterhalten, dann kommt irgendwie genau so etwas dabei raus. Und sie sagen, Mensch, ich habe für dieses gebetet und für jenes und das ist irgendwie noch nicht eingetroffen, aber die Bibel sagt ja auch hier im Lukas 18, irgendwie, dass wir beharrlich sein müssen und deswegen werde ich irgendwie noch mehr beten und ich werde Gott richtig auf die Nerven gehen, bis er endlich mein Gebet erhört. Manche Christen treten dann sogar noch in einen Hungerstreik und nennen das dann Fasten, obwohl es mit Fasten überhaupt nichts zu tun hat. Und man bildet irgendwelche Gebetsketten und schreibt irgendwie lange E-Mail-Verteiler an alle Leute, die man kennt und sagt, hey, hilf mir doch irgendwie beten, damit irgendwie mein Gebetsanliegen endlich durchkommt und Gott ein Einsehen hat und auf das hört, was ich bitte. Und dahinter steckt ein Gottesbild, irgendwie, das ich echt schaurig finde, also, das ich wirklich gruselig finde. Ich meine, keiner würde das sagen, wenn man jetzt mal so fragen würde, wären wahrscheinlich die meisten Christen noch ein bisschen unehrlich irgendwie an dem Punkt. Keiner würde das irgendwie offen zugeben. Aber im Grunde genommen glaube ich irgendwie, dass viele von uns, vielleicht sogar die meisten von uns, mit so einem Gottesbild leben, dass wenn sie sich den Himmel vorstellen oder den Thron Gottes vorstellen, dann steht vor dem Thron Gottes ein großer Schreibtisch und in diesem Schreibtisch gibt es zwei Ablagefächer. Eins, da steht Eingang drauf, der quillt über. Da sind Gebete ohne Ende. Täglich kommen neue Engel mit Schubladen, Wagen, Ladungen, Schubkarren, Wagen, Ladungen, neuer Gebete, die da sich drauf stapeln. Und irgendwo ist so ein kleiner Ausgang, da sind so ein paar Zettel drin, wo Gott dann irgendwie schon drauf gestempelt hat, genehmigt und das wird dann ausgeführt. Hinter diesem Schreibtisch sitzt Gott. Er ist fertig, hat den Überblick verloren, hofft irgendwie, dass endlich der jüngste Tag kommt, dass er Gericht halten kann und dann seine ewige Feierabendsruhe hat. Macht schon irgendwie Striche an die Wand, noch einen Tag näher am jüngsten Gericht, bald ist Feierabend, ist Kettenraucher. Trinkt Kaffee ohne Ende und weiß gar nicht mehr, wie er durch diesen ganzen Wust durchkommen kann. Und auch wenn das keiner sagen würde, sieht so unser Gebetsleben echt meistens aus. Das hat nichts irgendwie damit zu tun mehr, irgendwie, dass wir an einen liebenden Gott glauben, der gerne unsere Gebete erhört, sondern unser Gebetsleben, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sieht wirklich irgendwie so auf, dass wir alle möglichen religiösen Übungen kennen und tun, die Gott in irgendeiner Weise motivieren sollen, uns endlich das zu geben, was wir haben wollen. Und wenn das irgendwie gehen würde, Gott so den Arm auf den Rücken zu drehen und ihn irgendwie dazu zu zwingen, doch unser Anliegen jetzt irgendwie zu bearbeiten, dann würden die meisten von uns das tun. Und natürlich ist das bei den meisten noch nicht mal irgendwie wirklich eingestanden oder sowas, ne? Also wir wissen das vielleicht noch nicht mal selber irgendwie, dass wir so denken. Aber im Grunde genommen zeigt unser Gebetsleben, dass für uns Gebet nichts anderes ist, als diesen Gott, der sich um seine Welt nicht mehr kümmert, darüber zu informieren, was irgendwie alles scheiße läuft in seinem Reich, was in unserem Leben alles falsch läuft. Und wir wenden irgendwelche Tricks an, um unser Anliegen irgendwie bei Gott durchzukriegen. Und da gibt's Leute, die behaupten irgendwie, dass sie es sogar von Gott haben, dass sie große Gebetsarmeen aufstellen sollen, irgendwie die dann irgendwie 20.000 Leute sich im Stadion treffen und dafür beten, irgendwie, dass Gott endlich Erbarmen über Remscheid oder eine andere Stadt hat und seinen mächtigen Arm bewegt, dass dann endlich irgendetwas Göttliches passiert. Und ich finde das echt ganz schlimm. Also ich finde das total traurig, wenn Christen irgendwie einem solchen Gott dienen, der offensichtlich harthörig ist, sich um seine Kinder nicht kümmert, der ungerne Gebete erhört, der wirklich ist wie so ein ungerechter Richter, wo man das Gefühl hat, dass Gebeten Behördengang ist, den man unangenehm findet, aber man erledigt ihn halt eben noch. Und man hat irgendwie immer das Gefühl, dass Gott ist wie dieser ungerechte Richter, der einfach irgendwie nicht das freiwillig tut, was wir ihn bitten und was wir eigentlich brauchen. Und mir fällt das immer so auf, irgendwie, dass Jesus, glaube ich, nach unseren Maßstäben heute eigentlich kein guter Prediger war. Heute erwarten wir das vom Prediger, dass er irgendwie immer unmissverständlich predigt, irgendwie, dass nachher irgendwie alles klar ist, irgendwie, was er gesagt hat. Aber Jesus hat irgendwie ganz anders gepredigt. Jesus hat sich permanent irgendwie der Gefahr von Missverständnissen ausgesetzt. Jesus hat dauernd irgendwie einseitig gepredigt und hat irgendwie Beispiele benutzt, die die Leute damals nicht verstanden haben, die sie heute auch nicht verstehen. Das ganze Neue Testament, die ganzen Evangelien sind voll irgendwie davon, dass die Jünger sich gewundert haben, worüber Jesus jetzt gerade geredet hat, dass irgendwelche Volksmengen weggegangen sind, nachdem Jesus eine harte Predigt gehalten hat, dass irgendwelche Pharisäer ihn missverstanden haben und dann gleich die Klippe runterschmeißen wollten, dass die Nächsten ihn falsch verstanden haben und ihn dann umbringen wollten. Und irgendwie die ganze Zeit ist es so, dass Jesus Predigten hält, die offensichtlich keiner versteht. Und das Blöde ist, dass sich das bis auf den heutigen Tag irgendwie durchzieht, dass wir unheimlich viele der Pointen, die Jesus bringt, nicht mehr nachvollziehen und aus so einer Geschichte genau das Gegenteil dessen herausholen, was Jesus eigentlich sagen wollte. Und ich war heute wieder an meinem geliebten Harkortsee spazieren und habe irgendwie darüber gebetet und habe Gott gefragt, hey, warum ist das so? Warum haben wir irgendwie eine Geschichte, wo Jesus irgendwie sagt, wie geil es ist zu beten und sagt sogar nachher noch deutlich, dass Gott ihr dann seinen Gerechten sofort oder schnell Recht verschaffen wird und wir machen irgendwie so eine ganz religiöse Gebetskacke daraus. Wie kann das passieren? Wo ist da irgendwie der Haken? Und die Antwort, die ich eigentlich immer wieder kriege, wenn ich über sowas nachdenke, ist, dass wir einfach nicht mehr wissen, wer Gott ist. Die größte Offenbarung Gottes meines Erachtens in der ganzen Bibel ist 1. Johannes 4, Vers 8 müsste das sein, oder 7 oder 6, wo es heißt, wie Gott ist Liebe. Und ich glaube, wenn wir das schon mal verstanden haben, wenn du nur dieses kleine bisschen verstanden hast, wenn du nur irgendwie mit deinem Herzen verstanden hast, dass Gott die Liebe ist und dass Gott dich absolut liebt, dann kann es nicht mehr möglich sein, die Gleichnisse Jesu auf so eine eklatante Weise misszuverstehen, wie wir es meistens machen. Wenn du einmal verstanden hast, wie dass dieser Gott dich so sehr liebt, dass er selber Mensch geworden ist für dich, dass er seine Herrlichkeit im Himmel verlassen hat, dass er in Armut hier gelebt hat, dass er sich ans Kreuz hat schlagen lassen, dass er vorher gefoltert wurde und alle diese Sachen und dass es nur deswegen war, weil er dich geliebt hat, dann kann es nicht mehr möglich sein, dass wir solche Gleichnisse lesen und denken, Gott ist wie ein ungerechter Richter. Dann kann es nicht mehr sein, irgendwie, dass wir glauben, dass Gebet nur so eine anstrengende, komische Sache ist, wo man sich durchbeißen muss. Dann kann es nicht sein, irgendwie, dass wir glauben, dass unser himmlischer Papa aus irgendwelchen Gründen, die uns meistens auch noch völlig unverständlich sind, nicht auf unsere Gebete hört und nicht auf das irgendwie reagiert, was wir machen. Und dann kann es nicht sein, irgendwie, dass wir annehmen, dass unser Gott genauso ist wie dieser Richter und dass wir uns Nachdruck verschaffen müssen und dass wir kämpfen müssen, dass unsere Gebete irgendwie im Eingang von Platz 1000 auf Platz 2 hochrücken, irgendwie, dass wir irgendwann irgendwie das bekommen, was wir brauchen. Das kann echt nicht mehr sein, wenn einmal diese Erkenntnis da ist, mein Gott liebt mich, mein Gott ist mein Papa und durch das Blut Jesu Christi habe ich Zugang zum Thronsaal meines Vaters. Ich kann irgendwie im Gebet irgendwie zum allmächtigen Gott kommen und Zeit mit meinem himmlischen Papa verbringen, dann kann das eigentlich nicht mehr sein, dass wir so krasse Bilder wie von Gebet und von Gott haben, sondern das muss etwas mit uns machen. Und ich glaube, dass das fast immer so ist, wenn wir Gott auf irgendeine Weise missverstehen oder irgendwie finden, dass die Gleichnisse Jesu hart sind und dass die Predigten von ihm in irgendeine gesetzliche Richtung gehen oder so, dann kann es eigentlich immer nur sein, dass wir den Charakter Gottes missverstanden haben und dass wir es nicht irgendwie durch diese Brille der Liebe Gottes verstehen und dass wir nicht kapiert haben, dass wir einen Gott haben, der uns von Herzen liebt. Und im Grunde genommen, kommt gleich noch, aber im Grunde genommen sagt Jesus das ja deutlich, irgendwie, dass Gott nicht wie dieser Richter ist. Dass Gott nicht so ist, dass man ihn bitten muss und wie das Gott nicht ist, dass wir ihn zwingen müssen, sondern dass Gott irgendwie seinen Gerechten, die Tag und Nacht zu ihm bitten, gerne Recht verschafft und das auch noch schnell. Aber irgendwie die Vorstellungen, die wir von Gott haben, stehen oft irgendwie zwischen uns und dem, was Jesus sagt. Und deswegen verstehen wir oft nicht irgendwie das, was Gott gerade meint oder was Jesus wieder gerade in seinen Gleichnissen meint. Und ich glaube, dass es dieses Missverständnis des Charakters Gottes bei uns auch ein Missverständnis von Gebet hervorgerufen hat. Und dass, wenn wir über Gebet reden, dass es für uns meistens so ist, dass wir denken, es gibt einen Missstand, es gibt irgendwas, was schiefläuft in unserem Leben und jetzt beten wir, dass das aufhört. Und dann lesen wir dieses Gleichnis und verstehen das so, irgendwie, dass man eine Not hat, irgendwie, für die man jetzt betet, irgendwie genauso wie diese Witwe, und dass man jetzt so lange irgendwie betet, bis Gott sich endlich erbarmt und bis diese Not endlich aufgehört hat. Und vielleicht hast du das selber schon gesagt, und ich habe das leider irgendwie selber irgendwie oft schon gesagt, musste heute ein bisschen schmunzeln, als ich irgendwie so daran gedacht habe. Ich habe mich schon so oft sagen hören, jetzt hilft nur noch beten. Weißt du, jetzt ist man so am Ende seiner menschlichen Möglichkeiten, jetzt hilft nur noch beten. Und es gibt eine Möglichkeit, das zu sagen, dann ist es absolut richtig. Ne, wenn du irgendwie weißt, jetzt kann ich nur noch irgendwie auf Gott vertrauen, irgendwie, aber mein Gott wird irgendwie auch dafür sorgen, dass es wieder geht, mein Gott wird mich hier rausholen, dann ist das irgendwie schon cool. Aber ich glaube, bei vielen Christen ist das wirklich genauso negativ, wie das manchmal klingt. Nämlich irgendwie, dass sie sagen, jetzt bin ich so am Ende, ich habe alles probiert, ich habe alles irgendwie gemacht und meine Güte, jetzt kann ich ja wirklich nur noch beten. Und dahinter steht dann irgendwie so ein Spruch wie, oh, hoffentlich kommen wir niemals in die Situation, dass wir so sehr irgendwie am Ende sind mit unseren menschlichen Möglichkeiten, dass wir etwa beten müssten. Hoffentlich passiert es niemals, irgendwie, dass die Gemeinde in so einer schlimmen Verfassung ist, dass wir etwa mit unserem himmlischen Vater reden müssten. Hoffentlich irgendwie komme ich selber niemals in die Situation, dass mein Leben so sehr in einer Talsohle ist, dass ich etwa Zeit irgendwie aufbringen müsste, um mit Jesus zu reden. Das wäre ja schrecklich. Und wir haben irgendwie so eine Mentalität irgendwie, oder viele von uns, nicht alle natürlich, aber viele von uns haben so eine Mentalität, dass sie sich denken, ja, ich muss doch selber irgendwie für mein Leben sorgen und ich muss mich doch selber um alles kümmern. Und irgendwann, wenn das Ende der Fahnenstange erreicht ist, dann kann ich immer noch beten. Und es ist schade irgendwie, wenn wir diese Einstellung zum Beten haben. Denn eigentlich sollte Gebet etwas anderes sein. Eigentlich sollte Gebet irgendwie etwas sein, was uns von Herzen Spaß macht. Und es ist ein Vorrecht, dass wir beten dürfen. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Und es ist eine riesengroße Gnade, die Gott uns gibt, dass wir zu ihm beten können. Und im Grunde genommen ist das so die eigentliche Pointe dieses Gleichnisses, das Jesus da erzählt. Er sagt irgendwie, dass Gott, oder er sagt, dass es Leute gibt, denen wird Gott ganz schnell zu ihrem Recht verschaffen. Und er sagt, was das für Leute sind. Nämlich er sagt, es sind Gerechte, die Tag und Nacht zu Gott beten. Und gerecht wird man ganz einfach, indem man mit Jesus lebt. Ich meine, das wissen wir alle. Irgendwie, du bekehrst dich, du lässt Jesus in dein Leben, Gott wäscht dir deine Sünde ab, du bist gerecht. 2. Korinther heißt das so schön, 5 Vers 21 ist es, glaube ich, dass wir in Christus die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Wir sind bereits gerecht. Aber jetzt muss eigentlich aus dieser Gerechtigkeit muss etwas folgen. Nämlich muss eigentlich wieder rauskommen, dass ich Bock habe, mit Gott zu leben und dass ich Bock habe, in Beziehung mit Gott zu treten. Und ich glaube, dass es eigentlich normal ist, irgendwie, dass aus dieser Gottesbegegnung, dieser ersten Gottesbegegnung, die man hat, dass eine Beziehung wieder rauskommt, die von Gebet getragen wird. Und dass du einfach gar nicht mehr anders willst, als jeden Tag mit diesem Gott zu reden. Dass du einfach gar nicht mehr anders willst, als so jemand sein, wie diese Leute, über die Jesus da redet, die Tag und Nacht irgendwie mit ihrem Gott reden, die Tag und Nacht irgendwie zu Gott rufen und beten und schreien und Lieder singen und wie mit ihm am Start sind, weil sie so eine Sehnsucht nach Gott haben, wie dass es für sie undenkbar ist, mal einen Tag nicht zu beten. Oder die sich ganz komisch vorkommen, wenn man dann irgendwie mal einen Tag nicht betet. Und was Jesus halt sagt, ist irgendwie, dass es besondere Verheißungen irgendwie gerade für solche Leute gibt, irgendwie, die so sehr irgendwie mit ihrem Gott am Start sind, dass sie sowieso irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit ihm reden. Und er sagt, Jesus, ist doch ganz klar, dass Gott irgendwie deren Gebete schnell erhören wird. Denn er ist kein ungerechter Richter, sondern er wird sich natürlich um die Leute kümmern, die mit ihm am Start sind. Und ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass jemand, der Gebet lebt, und der Gebet nicht irgendwie als letzte Maßnahme nimmt, wenn alle Stricke reißen, dass jemand, der ein gutes Gebetsleben hat oder sag mal irgendwie generell ein gutes Beziehungsleben mit Gott hat, dass er anders beten wird als jemand, der bloß hin und wieder mal betet, wenn eine Notsituation eintritt oder wenn irgendwo eine Katastrophe am Start ist. So eines der ersten Lektionen, die ich über Gebet gelernt habe, kann schon 15 Jahre her sein, es muss ganz kurz nach meiner Bekehrung gewesen sein, war irgendwie, dass es weniger effektiv ist, für die Dinge zu beten, die ich gerade im Verstand wahrnehme, und dass es viel effektiver ist, für die Dinge zu beten, die Gott mir sagt. Und es ist bis heute eigentlich irgendwie eines meiner häufigsten Gebete. Und wenn du mal irgendwann mit mir in einer Gebetsrunde gewesen bist, dann wirst du mich das mit Sicherheit irgendwie schon mal gehört haben, dass ich das gebetet habe. Eines meiner häufigsten Gebete ist eigentlich: Heiliger Geist, zeig mir bitte, was auf dem Herzen des Vaters ist, dass ich das beten kann, irgendwie, was Gott gerade gebetet haben will. Und es gibt immer noch viele Quatschgebete, die ich einfach spreche oder so, aber das sind irgendwie, werden eigentlich immer weniger. Und so, je mehr ich irgendwie mit dem Heiligen Geist im Austausch bin, umso mehr irgendwie weiß ich irgendwie, dass es Dinge gibt, irgendwie, die gerade für Gott unheimliche Anliegen sind und wo Gott möchte, irgendwie, dass dafür einer betet. Und es sind eigentlich immer mehr diese Dinge, die ich bete oder die ich beten möchte, als die Sachen, die mir selber auf dem Herzen liegen. Und dass man irgendwie mit so einer Gebetsart oder so einem Gebetsstil irgendwie mehr Gebetserhörungen hat, ist eigentlich relativ klar. Denn du betest sowieso das, was dein Gottes Willen ist, weil du das betest, irgendwie, was Gott möchte, dass du betest. Und wenn mich Leute fragen, irgendwie, hey, kannst du mal hierfür beten oder dafür beten, das kommt irgendwie relativ häufig vor. Irgendwie kriege ich auch E-Mails, wo das drinsteht, wo Leute Gebetsanliegen haben. Und ich sage eigentlich immer irgendwie das Gleiche. So, ich kann gerne irgendwie dafür beten, wenn der Heilige Geist mich daran erinnert. Ich habe das jetzt einmal gehört und wenn Gott mich daran erinnert und wie beim Beten, dann werde ich dafür beten. Und dann gibt es eigentlich immer so zwei Möglichkeiten. Ne? Also ich gehe immer nach Hause und dann bete ich irgendwie einmal dafür und dann versickert das entweder und ich denke dann nie wieder dran. Oder aber irgendwie ich bin irgendwann in der Gebetszeit und wie Gottes Geist kommt und sagt, hey, erinnere dich mal, Dings hat irgendwie gesagt, dass du über diese Sache beten sollst und mach das doch mal bitte. Und dann lege ich los und bete dafür. Wenn ich weiß, irgendwie, dass es ein Anliegen ist, das Gott selber hat, irgendwie, dass er möchte, irgendwie, dass es durchkommt, dann werde ich gerne irgendwie dafür beten, dann werde ich gerne wieder dafür kämpfen und eintreten. Aber ich möchte irgendwie das beten, was auf Gottes Herzen ist. Und natürlich kann es dann immer noch passieren, irgendwie, dass Dinge manchmal Zeit brauchen, um durchzugehen. Das hat dann aber andere Gründe. Es gibt irgendwie immer wieder Faktoren, die es verhindern, dass Gebet schnell erhört wird. Manchmal muss man ein wenig geistlichen Widerstand irgendwie niederbeten, muss sich irgendwie durchsetzen irgendwie in bestimmten Dingen, aber das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass Gott irgendwie ein ungerechter Richter ist und uns etwas nicht geben möchte, was wir bitten, sondern hat es etwas damit zu tun, dass wir auch einen Feind haben in dieser Welt und dass er versucht, Dinge Gottes aufzuhalten und dass man kämpfen muss, um irgendwie die Anliegen Gottes durchzubringen. Aber es ist niemals so, dass unser Vater im Himmel ein ungerechter, böser Richter ist. Und was meine größte Hoffnung so mit der Predigt ist, ist, dass der Heilige Geist es euch lebendig macht und dass er euch Gebet an zwei Punkten wie neu zeigt. Nämlich zum einen, indem dass wir erkennen, dass Gott weder böse ist, noch überstrapaziert und gestresst. Und dass Gebet irgendwie deswegen überhaupt kein Behördengang ist, sondern dass Gebet irgendwie eine Sache ist, die damit zu tun hat, mit diesem Gott in Kontakt zu kommen. Und zweitens, dass Gebet nicht irgendwie das letzte Mittel ist, das wir als Christen ergreifen, wenn es gerade gar nicht mehr anders geht. Sondern dass Gebet für uns irgendwie etwas völlig Normales ist, ganz, ganz natürlich zum Tag gehört. Dass es für jeden von uns normal wird, irgendwie jeden Tag so ein bisschen mit Gott zu reden, ihm Anliegen zu bringen, von ihm zu hören, ihn vielleicht ein bisschen anzubeten, manchmal einfach nur Hallo zu sagen zwischendurch. Aber dass wir in dieser ganz normalen Beziehung wie mit Gott hineinkommen und dass wir merken, wie dass unsere Gebetsanliegen sich allein dadurch verändern werden, dass wir mit Gott im Gespräch sind und er immer mehr uns mitteilen kann von dem, was eigentlich auf seinem Herzen ist. Und ich glaube, wenn diese beiden Dinge stimmen, wenn diese beiden Grundprinzipien in unserem Herzen verankert sind, dann kann es eigentlich gar nicht anders sein, als dass unsere Einstellung zum Beten sich verändert. Und das Gebet auf einmal wieder etwas ist, was Spaß macht, das Gebet nicht ein leidiger Behördengang ist, das Gebet auch nicht irgendwie was Phrasenhaftes ist, wo wir immer wieder das Gleiche sagen und immer wieder irgendwie das Gleiche wiederholen, bis wir uns selber irgendwie ganz komisch dabei vorkommen, sondern da muss es eigentlich passieren, irgendwie das Gebet irgendwie unser, das ist, was es eigentlich ist, nämlich ein Vorrecht, für das Jesus mit seinem Blut bezahlt hat. Nämlich das Vorrecht, dass wir mit dem himmlischen Papa in Kontakt kommen können, dass wir irgendwie vor dem Thron Gottes rumhängen können und mit Gott reden können und dass Gott sich um unsere Anliegen kümmert, wir uns aber auch um seine Anliegen kümmern können und er uns Gebetsanliegen aufs Herz schreiben kann und dass wir auf einmal irgendwie für etwas beten, wo wir noch niemals dran gedacht hätten. Und ich meine, wenn ihr Beter seid, dann kennt ihr das. Ich merke das gerade. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die das von euch auf jeden Fall schon gemerkt haben. Vielleicht bist du nachts aufgewacht und hattest auf einmal irgendwie einen Gedanken, ich muss unbedingt irgendwie für irgendetwas beten, was gerade in Afrika passiert. Du weißt gar nicht, wie was da irgendwie genau ist, aber du weißt, wie Gott sucht gerade jetzt einen Beter und du betest einfach eine Viertelstunde in Sprachen. Auf einmal ist dieser ganze Druck weg, den du gerade gemerkt hast, und du kannst dich wieder hinlegen und schlafen. Hey, das ist Gebet. Und das ist ein Zeichen irgendwie dafür, dass Gott uns Anliegen geben kann. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir so nah am Herz des Vaters sind, dass Gott die Möglichkeit hat, uns anzusprechen, wenn er gerade einen Beter braucht. Und das passiert gar nicht so selten. Also mir passiert das irgendwie relativ regelmäßig. Nicht, dass ich nachts aufwache, aber dass ich auf einmal irgendwie in meiner Gebetszeit Gott mir irgendwie sagt, hey, bete mal für dieses und jenes. Ich weiß nicht mehr genau, was ich beten soll. Und dann bete ich einfach in Sprachen und ich merke irgendwann, ja, ich bin durchgekommen. Gott hat irgendwie etwas gemacht und ich kann aufhören, dafür zu beten und kann wieder für andere Sachen beten. Und es ist eigentlich irgendwie der Traum Gottes, ist das Gebet, nicht irgendwie dieses ist, dass wir Gott immer informieren. Gott weiß selber, was scheiße läuft. Gott weiß nicht, was in unserer Gemeinde kacke ist. Gott weiß nicht, was in deinem Leben schlecht ist. Gott muss nicht darüber informiert werden. Ich glaube, der Traum Gottes ist, irgendwie das Gebet so eine Sache ist, die von Herz zu Herz fließt. Dass du ihm sagst, was auf deinem Herzen ist und dass er dir sagt, was auf seinem Herzen ist. Und dass es so eine Gebetspartnerschaft irgendwie gibt zwischen euch sozusagen. Also ich meine, klar, er betet nicht, er hört Gebete. Aber dass wirklich diese Partnerschaft da ist, dass die Intimität irgendwie da ist und das Gebet ein Ausdruck ist von Freundschaft mit Gott. Das sollte unser Leben sein, Freundschaft mit Gott. Ach, Halleluja. Ich möchte euch noch einen Tipp geben, irgendwie. Das hat jetzt gerade nichts mit dem Thema zu tun. Aber Bibel ist das einzige Buch, das wir haben, wo der Autor des Buches in uns lebt. Und wenn ihr mal im Deutschunterricht oder Englischunterricht oder sowas eine Analyse machen musstet von einem Buch, irgendwas, eine Gedichtsanalyse oder sowas, dann gibt es immer so diese fiese Frage, nämlich was hat der Autor mit diesem Text gemeint? Und da bin ich immer durchgefallen, da habe ich irgendwie fast immer verkackt. Irgendwie hatte ich immer eine zu blühende Fantasie, habe auch zu viel gekifft in der Schule noch und hatte dann immer irgendwie ganz abenteuerliche Ideen, was der Autor vielleicht mit seinem Text gemeint haben könnte. Und nachher stand dann immer so Sachen da dran, nö, das hat er mit Sicherheit nicht gemeint und ungenügend. Und der Hammer ist irgendwie, jetzt lese ich Bibel und ich habe den Heiligen Geist. Und wenn ich nicht weiß, irgendwie, was mit irgendetwas gemeint ist, oder wenn ich merke, irgendeine Bibelstelle bringt mich unter Druck oder irgendwie es kommt Gesetzlichkeit oder so, dann ist es einfach eine Möglichkeit, die du hast, irgendwie, das mache ich auch immer, dass ich irgendwie zu Gott gehe und frage, Herr, was hast du damit gemeint? Was heißt das eigentlich? Und was für mich super effektiv ist, ist, dass ich irgendwie Bibel lese und dass ich irgendwie danach, wenn ich merke, irgendwie, ich weiß nicht irgendwie weiter, dass ich einfach mal rausgehe und eine Viertelstunde in Sprachen bete. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber irgendwie öffnet das meinen Geist und auf einmal kommen Erkenntnisse und es passiert eigentlich fast nie irgendwie, dass ich irgendwie nach einer Weile irgendwie mit Gott nicht mehr weiß, wie was im Wort steht, sondern es ist eigentlich das Normalste überhaupt irgendwie, dass ich Erkenntnisse kriege und dass ich verstehe, was Jesus mir damit gemeint hat und dass mir etwas groß wird, wie von dem, was er in sein Wort aufgenommen hat. Und ich möchte euch einfach mal irgendwie Mut machen in diesem Bereich. Hey, lest nicht Bibel alleine. Christentum ist nie eine Sache gewesen, die nur für den Verstand gemacht ist. Sondern Gott hat immer irgendwie schon übernatürlich zu Leuten geredet. Es ging immer schon darum, dass wir eine Verbindung mit dem Heiligen Geist haben. Und deswegen liest Bibel nicht nur mit dem Verstand. Ich bete irgendwie, dass der Heilige Geist dir den Text aufschließt. Bete vielleicht dabei in Sprachen. Bete Gott mal an. Bete den Text durch. Irgendwie frag Jesus, was mir damit gemeint ist. Und ich glaube, dass es sehr viel verändern kann und viel irgendwie von dem zeigen kann oder rausholen kann, was Gott eigentlich in das Wort hineingelegt hat. Und dass dann irgendwie die Veränderung passiert. Dass das irgendwie der Moment ist, wo Gott irgendwie direkt irgendwie zu deinem Herzen sprichst und wo es nicht mehr irgendwie nur das alte, verstaubte Buch ist, das 2000 und mehr Jahre alt ist, sondern wo es auf einmal irgendwie etwas wird, wo Gott selber in dem Moment durch zu dir sprechen kann. Amen. Ach, ich kann gut weitermachen noch. Hier ist gerade irgendwie so viel. Ich höre auf.